Ja, heute gehen wir einmal durch die ganze Welt des Sports, durch die ganze Welt des Laufens, von besonderen Fällen, Ausfällen, Krankheitsfällen, Rekonvaleszenzfällen bis hin zu ganz besonders anspruchsvollen Fällen. Alles im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, was ihr jetzt nicht sehen konntet, Philipp hat schon die ganze Zeit heftig genickt und gedacht, oh ja, und da und dies und jenes. Ja. Also wir haben heute gar nicht so ein richtiges Thema, aber wir haben sehr viele Themen auf der Pfanne. Aber erstmal, Philipp, wie geht's dir? Was macht das Handstandüben und das Rückwärtskraulen und das Vorwärtsradfahren?
Ja, mir geht's ganz gut, Ralf. Hab mich jetzt so von der ersten, wie soll ich sagen, Niedergeschlagenheit nach Hamburg insofern schon mal erholt, als dass ich letzte Woche sehr viel auf dem Zettel hatte. Ich war letzte Woche durchaus ja sehr eingebunden in medizinischen Untersuchungen, sowohl vor als auch noch nach unserer letztwöchigen Aufnahme. Und dann war ich noch am Wochenende 2 Tage auch in Herzogenaurach bei Adidas. Da kommen wir nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Da war eine Menge los. Ich habe interessante Leute getroffen, Leute, die auch ja doch für mich prägende Vorbildfunktion auch hatten. Manchmal kommt man da sehr unverhofft in Gesprächssituationen auf Augenhöhe, wo man diejenigen dann interviewen darf. Und das hat gut getan tatsächlich. So ein bisschen auch in der Adidas-Welt mal wieder ein paar bekannte Gesichter zu treffen, auch sehr gute Rennen aus nächster Nähe beobachten zu können. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Grüße gehen auch raus an Tim Stegemann, der mich begleitet hat und da ein bisschen was gefilmt hat. Waren zwei sehr coole Tage mit dem. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ansonsten, Ralf, weißt du, welche Folge heute echt ist?
Die 104.
Ja, was sagt dir die 104. Folge? Wir haben heute 2 Jahre
auf. Wir haben heute 2-Jähriges. Jetzt? Und ich habe kein Champagner, oh mein Gott.
Ich auch nicht.
Bin bei mir Stade ist auch der Mormonen, hier darf man kein Alkohol trinken.
Ich wollte gerade sagen, bei mir ist 3:30, wäre ein bisschen früh vielleicht, aber.
Das ist ja mal eine Frage der Zeitzone.
Absolut, absolut. Nein, 2 Jahre Bestzeit-Podcast, Leute, die ihr uns natürlich auch immer wieder versüßt habt und uns auch natürlich begeistert habt, sodass wir das überhaupt so lange und in dieser Frequenz durchziehen. Das war, glaube ich, nicht so unbedingt ursprünglich mal zu erwarten, aber macht uns natürlich auch immer noch großen Spaß, was für euch zu machen und auch natürlich mit euch. Wir freuen uns auch immer über Post, die ihr uns natürlich schickt. Wir werden später auch nochmal auf eine Hörermail kommen, die jetzt vielleicht nicht ganz so positiv ist, aber wo ich zumindest hoffe, ein bisschen zu helfen, Mut zu machen, sagen wir mal. Und du bist in St. George. Wie viel Uhr ist denn bei dir gerade?
Ich bin in St. George und nochmal zu der 104. Ich habe sie wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, ja, weil bei 04 hat bei mir ja andere Assoziationsketten, ja. Das ist ja dieser Verein, der sehr, 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 sehr weit vorne steht in der 2. Liga, aber da wollen wir ja bald wieder weg, ne? Also ist noch nicht durch, aber ich bin guter Dinge. Aber das ist natürlich trotzdem, also erstmal danke an dich und danke an euch alle, dass ihr immer dabei geblieben seid. Und ich glaube, auch die letzte Folge, Philipp, die hat ja gezeigt, was das inzwischen für eine Community geworden ist. Ja, also erstmal ist sie sehr, sehr gut angehört worden, also allein von der Frequenz her. Das ist ja das eine, wobei ich gar nicht immer so genau weiß, wie ihr da draußen das so schnallt, was halt eine vielleicht noch etwas geilere Folge ist als die normalen oder die sonst so üblichen Folgen. Aber das haben sie gemerkt, sehr, sehr viele Menschen gemerkt. Und dann kommt ja auch unglaublich viel zurück, ja, an Anregungen, an Energie, wie auch immer. Ja, so viele Dinge, die wir halt zurückbekommen über unterschiedliche Kanäle. Das geht halt von Themenvorschlägen, von persönlichen Nachrichten. Natürlich nehmen wir mal an, dass du noch sehr viel mehr über deine einzelnen Accounts gekriegt hast, als nur über unsere Bestzeit-Accounts. Das ist schon Wahnsinn, was da zurückkommt, ja. Aber wir haben natürlich auch immer Mitmachaktionen und so weiter und Leute, die uns auffordern, hey, komm doch mal dahin oder dorthin. Ja, ich wollte ja eigentlich in Essen sein am letzten Wochenende, das hat nicht geklappt, weil dann doch der Wettkampfplan von meiner Kleinen anders war, sodass wir dann den ganzen Tag in Köln waren, auf dem Sportplatz aber. Und so schlägt man sich dann durch und am Montag habe ich mich dann hier auf den Weg nach St. George gemacht. Was mir nicht klar war, ist das praktisch hier so ein Dreiländereck. Also das ist sehr nah nach Nevada, ja, weil Las Vegas ist nur so 1,5 Stunden entfernt. Da bin ich auch hingeflogen. Und genauso ist jetzt hier so der unterste Zipfel von Utah. Das ist ja so, sind so diese Staaten, die sehr mit dem Lineal gezogen sind. Und Arizona ist hier direkt, ne? Also das ist so ein Dreieck. Das ist alles sehr, sehr nah beieinander. Auch landschaftlich alles nicht unähnlich. Ich schaue auf so eine Terrassenlandschaft mit so Kratern und Canyon dazwischen und eher so rötliches Gestein mit so ein bisschen Buschgestrüpp. Es hat aber relativ viel geregnet im Frühjahr hier, so dass es ein bisschen grün ist. Also das ist schon erstaunlich. Und hier wollen jetzt die Ironmänners und Frauens ihre Weltmeisterschaften austragen, weil Hawaii ja nicht ging. Deshalb ist das Ganze hier ja verlegt worden. Ja, wir übertragen das Ganze am Samstag komplett live bei sportshow.de und in großen Teilen auch im HR-Fernsehen. Und 8 Stunden Zeitverschiebung. Ja.
Das heißt, wann müssen unsere ZuhörerInnen den Wecker stellen?
Das ist tatsächlich diesmal viel kommoder als bei Hawaii, weil Hawaii fängt ja erst abends an und endet erst tief in der Nacht. Hm. Das ist hier anders, weil wir ja 4 Stunden weniger weit entfernt sind. Das heißt, um 14 Uhr fängt unsere Sendung an, 14.15 Uhr ist der Start, also 8 Stunden dann. Ne? Deine Frage, ja, bei mir ist es jetzt 7.24 Uhr und heute Morgen war ich schon laufen, weil ich dann immer versuche, nicht so spät aufzustehen und nicht so viel von dem Jetlag dann halt rüber zu beamen. Außerdem wollte ich mal sehen, wie es heute Morgen zur Startzeit tatsächlich ist. Mhm. 6.15 Uhr ist die Startzeit, da bin ich dann auch punktlos gelaufen. Da ist es fast noch dunkel. Ja, also da hat man so Licht am Horizont, das kommt dann sehr schnell, kommt das Licht. Aber man hat nicht so eine lange Dämmerungsphase wie jetzt bei uns oder wie jetzt halt später im Sommer. Das ist schon schräg, ja, weil um kurz vor 6 war es noch stockdunkel und um 5:45 ist dann wirklich die Sonne schon da. Ja, also es geht rasend schnell. Ja. Aber es war cool, es war aber vor allen Dingen auch kühl. Ja, also tagsüber ist so über 30 Grad.
Boah, okay, aber, das ist schon heftig.
Ja, aber ganz trocken, ne? Also ganz trockene Hitze. Völlig auszuhalten, völlig in Ordnung. Aber es ist natürlich trotzdem, man weiß ja, beim Sporttreiben ist ja die Temperatur dann eben auch auf, also die Sonne auf der Haut.
Klar.
Einfach ein Faktor. Entschuldigung. Und heute Morgen war es vielleicht so 12, 13 Grad.
Ne? Was also ja um die Uhrzeit noch ganz angenehm ist, aber klar, der Ironman, wie wir wissen, der zieht sich natürlich ein bisschen und die Hitze wird nicht vermeidbar sein natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ja. Ja, aber das ist schon, also man muss da auch schon ein sehr gutes Gesamtmanagement haben, auch was halt die Thermologistik angeht, ja, weil du darfst halt morgens nicht kalt sein, schon gar nicht, wenn du ins Wasser reingehst, ja, dass du dann halt, das Wasser ist übrigens auch sehr kalt. Das hat halt sowas um die 16, 17 Grad, das ist wirklich kalt.
Muss ich direkt fragen, wo wird denn geschwommen in St. George? Also ist ja offensichtlich nicht am Meer, wie wir jetzt aufgrund der geografischen Lage gehört haben. Nee. Ist das ein See oder ist das ein Fluss oder irgendwie?
Ja, das ist im Prinzip ein See, ja, das ist eigentlich ein Wasserspeicher.
Ah, okay.
Ja, also, okay. Also es gibt hier schon Wasser, ja, wir sind jetzt nicht Wüste, es gibt schon Wasser durch so Canyons durch, aber ich habe ein paar sehr schöne Fotos gemacht, heute Morgen stelle ich mal bei uns rein und das ist dann ein Wasserreservoir, das ist relativ groß. Das hat aber auch eine spezielle Eigenheit. Und zwar, wenn hier so ein Wüsten-Gebirgswind aufkommt, und das kann sehr schnell gehen, dann ist das sofort total wellig. Ja, das ist so, ich weiß nicht, in Deutschland, wer das schon mal am Bodensee erlebt hat, ja, da gibt es ja so eine Blinkwarnanlage um den ganzen Bodensee rum, das fängt an zu blinken, da denkst du, haben die noch alle Tassen im Schrank, das ist kein Wind, ja, kein Lüftchen, Sonne scheint, wunderbar und eine halbe Stunde später hast du Wellen auf dem See und dann sind halt Leute in, keine Ahnung, so kleinen Jollen, wie wir das früher mit unserer Familie, ja, mein Vater hat den Segelschein gemacht und wollte dann gerne, ne, Jollen segeln auf dem Bodensee. Und da bist du dann echt in guter Arbeit, dass du da vernünftig nach Hause kommst, ja. Und das ist halt echt gefährlich. Da kommt es natürlich aus den Alpen runter und das ist halt hier so ein bisschen ähnlich. Hier sind halt auch so ein paar größere so Gebirgszüge halt drumherum und dann wird es halt so schnell windig. Gestern Morgen ist das Schwimmen abgesagt worden. Ja? Also da sind halt so offizielle Zeiten.
Okay.
Ja, und es gibt ein Video, das haben wir auch schon online stehen, von dem letzten Langdistanzrennen, das hier stattgefunden hat. Das war 2012. Danach waren hier nur Halbdistanz-Weltmeisterschaften, nur aber eben halbe Distanz. Und da war das während des Schwimmens so, dass das halt mit dem Wind angefangen hat. Also wir sind reingegangen, da war es halt noch flach und dann hat das angefangen und da sind halt etliche Leute wirklich in Seenot geraten. Ja, und da sind halt irgendwie über 200 Leute sind dann halt einfach raus und 60 mussten gerettet werden. So, und das ist natürlich dann schon eine Kiste, wo du sagst, okay, da kannst du ja keine Weltmeisterschaften abhalten. Ne?
Nee.
Und was soll ich sagen, die Vorhersage fürs Wochenende?
Windig?
Windig.
Ah. Ich hatte die Hoffnung, also ich habe mir gedacht, okay, ist ja wahrscheinlich dann eher etwas angenehmer für die Ironmänner und Frauen, wenn es eben nicht Open Water ist, im Sinne von im Meer, sondern irgendwie in so einem Stausee, habe ich mir jetzt eher wassertechnisch entspannter vorgestellt. Aber gut, mit der speziellen Windsituation klingt das jetzt gar nicht mal so geil, vor allem mit der Vorgeschichte. Das wird man ja dann am Samstag sehen können. Wird das, also ist es, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man der Weltmeisterschaft wegen sowas absagt, aber wenn jetzt die Windsituation Samstagmorgen extrem schlecht wäre, was wird dann gemacht? Also die werden ja dann nicht, oder können die, aber die können ja auch nicht riskieren, dass jemand da, also
ich sehe schon, also dein ganz normaler, gesunder Menschenverstand, ja, als Sportler auch, ja, lässt dich genau schon die Fragen stellen, die hier gerade heißest diskutiert werden im Hintergrund. Okay. Ja, zum Zeitpunkt, wo wir dann veröffentlichen werden, wird die Entscheidung zumindest schon annonciert sein, ja, weil bis dahin hat halt das Pro-Briefing und das Briefing für die Breitensportler stattgefunden. Es ist halt so, dass sie natürlich jetzt mal eine Alternative denken müssen, ja, weil du kannst ja nicht hier reingehen. Also ich finde es eigentlich schon relativ fahrlässig, dass sie hier hingegangen sind,
ja,
unter dem Eindruck des Rennens, das es hier vor 10 Jahren gegeben hat,
das ist so
und nicht einen Plan B haben.
Ja, ja.
Ja, und im Moment ist es so, dass sie diskutieren.
Mhm.
Und die Diskussionen, also sagen wir mal, die Diskussionsansätze, die wir bis jetzt mitbekommen haben, die sind absurd. Die sind wirklich absurd. Ja, weil es gibt natürlich immer mal wieder Situationen, wo du, gerade wenn du im offenen Meer schwimmst, ja, wo du nicht schwimmen kannst oder wo es halt einfach dann zu gefährlich ist. Ja, also entweder sagt man dann, okay, man verkürzt die Strecke radikal, um, sagen wir mal, beherrschbare Distanzen schwimmen zu lassen. Ja, dann schwimmt man vielleicht 1 Kilometer. Ja, und eben nicht so weit raus oder, ne, dass man die Leute dann halt auch schnell wieder da hat und bei sich hat. Das ist natürlich was völlig anderes, ob du eine Ironman-Distanz schwimmst oder 1 Kilometer schwimmst. Ja,
klar.
Und zum Beispiel ist vor 2 Jahren in Hamburg, ja, ist auch nicht möglich gewesen zu schwimmen. Nee, nicht vor 2 Jahren, sondern 2018, glaube ich, wegen Blaualgen in der Alster.
Mhm.
Und da wird dann halt ein Laufpart vorne gemacht. Das ist eigentlich auch der übliche Fall, dass dann halt ein kurzer Laufpart vorne gemacht wird, also sagen wir mal 3, 4 oder 5 Kilometer, damit du eben auch das ein Feld ja sich entwickeln lässt. Ja, und dann wird halt aufs Rad gegangen. Ja, so das wäre für mich auch eine logische Nummer hier. Ja, aber sie tun sich halt mit der Logistik dazu extrem schwer.
Schwer.
Klar, du musst ja dann irgendwo, keine Ahnung, 2000 Leute schwimmen, laufen lassen. Plus, es gibt hier nicht eine große Wechselzone, sondern 2. Weil dieser Teich halt ein bisschen außerhalb ist. Und dann hast du natürlich eine riesen Logistikaufgabe. Wo läufst du dann? Wo sind die Wechselgeschichten? Ja, weil die ganzen Leute müssen ja dann ja auch einen Platz haben, wo sie entsprechend wechseln.
Ja.
Ja, das könnte man theoretisch an den Fahrrädern machen, aber die Fahrräder stehen viel enger, als wenn man jetzt da auch noch laufen wechseln müsste. Ja, also ganz so einfach ist es nicht. Jetzt zuletzt war die Überlegung, sofort mit dem Radfahren anzufangen. Da haben wir aber gesagt, wie soll das denn bitteschön gehen, ja? Weil normalerweise hast du ja gerade bei den Profis, ja, also bei den Profimännern, bei den Frauen eigentlich auch, ist halt die Dynamik so, dass du halt sehr gute und nicht so gute Schwimmer hast. Ja, so. Und jetzt mal so von der Qualität her, die Leute, die wirklich nachher um den WM-Titel hier mitlaufen, weil die Entscheidung wird beim Marathon fallen, das ist vollkommen klar, auch von dem, was ich euch gleich hier noch für die Marathonstrecke erzählen werde, weil das sehr, sehr spannend ist. Aber ein Sebastian Kienle, ja, als früherer Titelträger, der hier sicher gute Aussichten hat, ist nicht so ein überragender Schwimmer und kommt normalerweise mit 3, 4, keine Ahnung, irgendwas um diese Zeit, Minuten Rückstand aus dem Wasser. Das heißt, er ist nicht in der ersten Radgruppe drin, was ein großer Unterschied ist. So, wenn die jetzt alle losfahren, dann ist das natürlich eine völlig andere Dynamik, dann ist er ja direkt vorne.
Genau, weil er ein relativ guter Radfahrer ist, ne? So,
weil er ein sehr guter Radfahrer ist. Ja, aber wie fahren die denn bitte schön los? Die können ja nicht 50 Profi-Männerathleten gleichzeitig losfahren lassen. Wie soll denn das gehen?
Ja,
weil Windschattenverbot, ja, es dürfen keine Gruppen entstehen. Du musst halt mindestens 10 Meter Abstand, ja, 12 Meter, 10 Meter, 12 Meter Abstand zu deinem Vordermann haben. Ja, so, wie soll denn das gehen, bitte schön? Ja, du könntest jetzt eine neutralisierte Phase machen, ja, aber selbst das ist komplett Gaga. Ja, das aber es gibt übrigens auch kein
berechtigter Einwand.
Kein Beispiel jetzt irgendwie aus der Radsportwelt, ja, weil Radrennen sind ja keine Time Trials. Wir reden ja hier von einer Time Trial Situation. Ja, das heißt, du musst halt deine Leistung ohne den Einfluss von Windschatten oder Gruppenfahren erzielen über 180 Kilometer. Das ist halt was ganz anderes, als wenn du selbst als Radprofi, ja, bist du nicht in der Lage, so ohne weiteres hier den Top-Profis über 180 Kilometer zu folgen. Weil das eine völlig andere Belastung ist.
Ja. Ja,
so fahren Radprofis in der Regel nicht. Ja, dass die hier natürlich in der Lage sind, von der Physis her mitzufahren, ja, okay. Ja, also der fünfte der letzten WM auf Hawaii, Cameron Worth, ein Neuseeländer, ganz spannender Typ übrigens, ja, der auch geil laufen kann. Ja, der ist halt bei Ineos, also einem der Top-Top-Radstelle der Welt, und ist Paris-Roubaix gefahren. Ja, also Kopfsteinpflasterrennen vor ein paar Wochen.
Krass.
Ja, der kommt hier hin mit praktisch null Trainingskilometern schwimmen. Das ist nicht so gut, ja. Ist natürlich ein Brett auf dem Rad, der Typ. Ja, und kann aber wirklich auch noch gut laufen. So, das für den ist er, der lacht sich natürlich gerade kaputt.
Okay,
für den
das,
ich möchte wählen. Ja.
Käme entgegen auf jeden Fall.
Ja, und Anne Haug, ja, die wir ja hier auch schon in einer unserer immer noch erfolgreichsten, ja, also einer der Top 5 Folgen unserer 104 Folgen, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Da habt ihr eine Idee, was hier am Wochenende abgehen wird. Also, weil vieles von dem, was sie uns da erzählt hatte, wird jetzt hier zur Aufführung kommen. Und für sie ist es genauso. Sie ist halt keine gute Schwimmerin. Sie hat halt auch ein bisschen Respekt vor Wellen und solchen Geschichten. Ja, und dann kein Schwimmen oder ein verkürztes Schwimmen. Dann sagt sie, na, dann schauen wir doch mal.
Ne? Gibt's
also das
sicher wird auch Leute, sehr, denen sehr, das sehr, entgegenkommen
sehr
würde.
Ja, ne, das wird noch sehr, sehr spannend. Also wir bleiben da bei sportschau.de, könnt ihr das immer verfolgen und da sind wir da dran. Ja. Du, und dann kommt halt der Marathonlauf. Ja. So, jetzt denkst du ja, okay, ja, die armen Kreaturen haben jetzt schon 3,8 Schwimmen im Normalfall in dem Teich da. Die Radstrecke ist wirklich anspruchsvoll. Die ist ganz geil, weil du durch so Canyon fährst und so. Also tolle Szenerie. Ja. Und dann lässt du die doch wenigstens mal flach laufen, oder? Aber nix da. Das ist ein richtiges Brett von einem Marathon. Ein richtiges Brett. Ja, es geht los mit 5 Kilometer so leicht bergan.
Okay.
Ja, und du weißt, was das heißt.
Ja,
vor allem wenn man schon an der Startlinie losläuft und dann 5 Kilometer berg, also ja, du läufst die ganze Zeit so leicht stetig bergauf. Und danach läufst du 5 Kilometer stetig wieder bergunter. Das ist ja eben nicht besser. Ja, das ist ja von der Belastung her, ne, schon von sehr angetouchten Oberschenkeln, die 180 Kilometer hier durch die Mountains gefahren sind. Und danach geht es wieder 5 Kilometer hoch.
Das ist, also das wirklich. Das sind dann 10 Kilometer Runden oder ist das?
Nee, das ist ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen verwinkelt auch. Es gibt schon Runden, aber
okay,
ne, so ein bisschen verwinkelt oder mit Runden wieder. Ja, und weil es ein bisschen Spaß macht, ist am Ende nochmal eine richtige fette Steigung drin.
Zum Ziel dann quasi.
Nee, Ziel geht's wieder runter.
Also auf der Runde geht's dann nochmal mit einer fetten Steigung quasi.
Ja, da geht's, also gibt's dann nochmal eine Alternative und dann geht's halt nochmal wirklich dann steil bergauf und dann musst du nochmal runterrennen. Also das ist, also von der muskulären Belastung her.
Heftig.
Ja, also ich weiß gar nicht, womit ich das vergleichen soll, weil es ist jetzt nicht wie New York, wo du ja auch Anstiege und so weiter drin hast, aber das sind eher so längere Geschichten. Da gibt's aber auch flache Passagen, ne, wo du rollen kannst. Das gibt's hier praktisch gar nicht. Ja, es geht entweder rauf oder runter. Ja, also es ist wirklich.
Was sehr schwierig macht, irgendwie mal einen Rhythmus zu finden und
wahnsinnig schwer.
Ja,
wahnsinnig zu cruisen. Schwer. Ja, ne, aber wir haben zum Beispiel mit Anne Haug und Sebastian Kiene natürlich schon längere Interviews gemacht hier. Und die peilen halt, also Sebastian peilt eine Zeit von 2,40, 2,42 an. Ja, das ist natürlich ein Brett, also 3,50 durch mal, ne, für euch. Ja. Das ist ein totales Brett. Das wird am Ende nicht rauskommen, sondern es ist halt die gedachte Zielzeit, wenn es ein flacher Marathon wäre.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Aber das ist natürlich trotzdem wahnsinnig schnell noch.
Ja, ja.
Und Anne wird 2,50 ist ihr Ziel.
Das ist schon richtig übel.
Ja, das ist halt übel schnell. Ja. Aber klar, da machst du natürlich dann auch, also auf den letzten 10 Kilometern wird es, glaube ich, krasse Platzierungsveränderungen geben.
Ja.
Krasse.
Ja, was für den Zuschauer natürlich spannend ist, logischerweise, aber ja.
Ja, also in Hawaii geht es die letzten 10 Kilometer tendenziell so bergrunter, ne, in Richtung des Dorfes Kona wieder zurück. Da ist eigentlich die Messe gelesen. Ja? Wenn du da nicht nah an einem dran bist, da passiert gar nichts mehr. Ich glaube, dass die letzte Steigung wird es nicht wenige Profis geben, die da gehen werden. Ja, weil das ist wirklich, ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Ne? Und ja, Gerald hatte sich ja schon gemeldet, dass er mit mir am Sonntagmorgen, da wird es noch dunkel sein, ja, in Wings for Life dann mitlaufen will. Den habe ich gestern zufällig getroffen in der Stadt. Man trifft sich dann halt hier so zufällig, kommt halt so aus der Entfernung, sehe ich jemanden mit einem Nationalmannschaftstrikot, also Fußball-Nationalmannschaftstrikot.
Okay. Ne?
Das kannst du hier mal haben, dass halt irgendwelche, keine Ahnung, Fußballfans halt so Sachen, also das müssen nicht Deutsche sein, ne? Aber sagen wir mal, doch.
Ist schon ungewöhnlich,
ja,
sagen wir mal.
Ja, ist
schon
ungewöhnlich, ja. War aber dann tatsächlich kein Deutscher, aber ein Freund von dem Gerald, ja. Und dann hat er mich gleich angesprochen und hier, wir sind verabredet und so. Ich so, ja, super. Ich habe da noch nicht gesagt, du weißt schon, was du laufen musst am Samstag, weil er wusste es ja. Er wusste es ja, ne? Also da bin ich natürlich sehr gespannt. Da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn er mit mir läuft. Aber wir sind fest verabredet. Und wenn ihm jetzt nichts irgendwie Orthopädisches oder Muskuläres dazwischen kommt, werden wir das auf jeden Fall irgendwie gemeinsam angehen. Und dann, keine Ahnung, laufen wir irgendwie kleinere Runden da in der Stadt. Ne? Weil hier draußen ist noch so dunkel, da kann man gar nichts sehen. Also da muss ich schon in die Stadt gehen dann, ne? Damit man wenigstens ein bisschen
Beleuchtung hat und ja. Sieht, wo man hintritt. Ja, ich werde tatsächlich nicht laufen können. Das ist jetzt erstmal ein bisschen ein Downer hier. Ich weiß aber, nach den Untersuchungen Ende letzter Woche, am Donnerstag vor allem auch im MRT, naja, hat sich ein bisschen, sagen wir mal, bewahrheitet, was man ja wahrscheinlich auch befürchtet hatte, dass der Rücken jetzt nicht das dramatischste Problem ist, sondern dass eher so die Folge von Kompensation irgendwo dann zu muskulären Problemen und auch ein paar Blockaden geführt hat, aber der jetzt erstmal so ganz okay aussieht. Das ist die gute Nachricht. Die nicht ganz so gute Nachricht ist, dass das rechte Sprunggelenk schon, ja, sagen wir mal, da gibt es Baustellen, die brauchen wahrscheinlich jetzt ein bisschen Zeit, von Knochenmarksödemen, sag ich mal, im Sprungbein über Flüssigkeit im Gelenk und noch ein paar andere Geschichten, die da auf jeden Fall sichtbar waren. Das deutet natürlich schon darauf hin, dass einerseits das Umknicken in Kenia vor ja gut 2 Monaten einerseits schon heftig war, hat sich auch heftig angefühlt, kann ich ja sagen, das war damals schon nicht ohne, aber natürlich auch der Versuch, da jetzt irgendwie die letzten Wochen auch eine Marathonvorbereitung auf dem angeschlagenen Sprunggelenk zu machen, hat jetzt nicht dazu geführt, dass das besser geworden ist, geschweige denn irgendwie sonderlich gut verheilt ist. Deswegen, ja, wird das sicherlich eine gewisse Zeit brauchen, die ich auch vermutlich lauffrei gestalten werde. Wir sind natürlich schon im Gespräch auch spätestens Ende dieser Woche auch mit ein paar vorsichtigen Krafttrainingsgeschichten wieder zu beginnen. Primär natürlich mal eher für den allgemeinen, wie soll ich sagen, also Rücken, Rumpf und solche Geschichten. Das ist ja unproblematisch. Wir müssen mal schauen, wie früh man da vielleicht schon am Sprunggelenk auch wieder ein bisschen was machen kann. Jetzt keine Sprünge oder solche Sachen, also kein Impact, aber ja, so leichte Fußstabi-Geschichten auf einem vielleicht flachen Untergrund, ist vielleicht nicht gleich auf Bosu-Bällen oder so, aber auf so einem Posturometer oder sowas, das könnte ich mir auch vorstellen. Da muss ich morgen nochmal mit meinem Physio sprechen. Deshalb aber ja, werde ich am Sonntag nicht laufen können. Das ist leider die Wahrheit. Ich werde trotzdem versuchen, in München vor Ort zu sein beim Wings for Life World Run. Das heißt, wer von euch in München ist, können wir uns da wahrscheinlich schon irgendwo auch über den Weg laufen, hoffe ich zumindest. Ich habe ja schon gelesen, dass einige von euch das so vorhaben, in München zu laufen. Ich muss selber mal kurz nochmal gucken in unser Bestzeit-Team beim Wings for Life World Run. Ich glaube, wir haben jetzt so um die, du sagtest auch, Ralf, 80, glaube ich, Aktiven und 25 noch genau. Inaktiven gemeldet.
Ja, das mit den Aktiven und Inaktiv ändert sich, wenn ihr die App runterladet. Also wir haben jetzt sowas um die 106 Mitglieder.
Genau.
Ja, also macht gerne noch mit, weil das ist schon, ihr wisst, worum es geht. Es ist halt für die Knochenmarksforschung und 100% der gespendeten Summe geht da in die Forschung rein. Das ist ja das Versprechen hinter der Veranstaltung. Und Naja, wir haben natürlich auch ein bisschen sportlichen Anspruch, dass wir auch als Gruppe da ein bisschen Kilometer zusammenkriegen wollen, so wie ich euch kenne,
seid ihr dabei. Ja, also wenn ihr noch kurzfristig schon cool. Freunde, Freundinnen, Kolleginnen, Kollegen oder wie auch immer habt, wo ihr denkt, hey, die haben auch so Bock auf Laufen wie ich und die haben am Sonntag noch nichts vor, ja, überzeugt die gerne. Einerseits, Ralf hat schon gesagt, haben wir natürlich einen sportlichen Anspruch, dass wir versuchen, so viele Kilometer wie möglich zu sammeln, aber wir haben natürlich auch einen, ich sag jetzt mal, einen Ehrgeiz, was Charity-Themen anbelangt. Also ich habe jetzt hier gerade auch mal reingeguckt, weil ich da tatsächlich jetzt auch länger nicht mehr drin war. Also wir haben schon durch unser Team, das ist auch schon wieder, muss man mal echt mal sagen, Chapeau, Hut ab auch an euch, wir haben schon 2.437,52 € gesammelt, einfach dadurch, dass ihr unserem Team beigetreten seid. Das ist, finde ich, großartig. Ich habe mal sehr überzeugt davon, dass wir noch ein paar mehr Leute überzeugen können, unser Ziel, weil das Spendenziel war am Anfang auf 1.000 €, glaube ich, gesetzt. Das haben wir natürlich schon leicht übertroffen. Ich habe es immer auf 10.000 gesetzt. Ich glaube, die werden wir nicht ganz erreichen in der Kürze der Zeit, aber vielleicht schafft ihr es ja noch, den einen oder anderen auch davon zu überzeugen, mit euch gemeinsam zu laufen, irgendwo, so wie Ralf in St. George oder auch gerne natürlich in München, wie gesagt. Ich hoffe doch sehr, dass wir uns da vielleicht vorm Rennen oder nach dem Rennen oder wie auch immer noch treffen können. Ich werde auf jeden Fall versuchen, zeitig vor dem Start in München vor Ort zu sein und freue mich natürlich über jeden und jede von euch, die da mit dabei ist.
Also wir machen doch, glaube ich, dann irgendwie mal einen kurzen Insta-Live vorher.
Gerne,
ne, bevor es losgeht. Genau. Und ich habe auch übrigens Frank Busemann schon angehauen, ja. Da müssen wir nochmal nachgehen. Der ist nämlich gerade komplett in the Zone, ja. Der hatte ja leider auch eine Corona-Infektion und war dann im Urlaub und hat sich da durch diverse sportliche Aktivitäten wie Arschbombenwettbewerbe und dergleichen mehr fit gehalten und ist jetzt wieder komplett im Laufflash. Ja, war neulich wohl irgendwie in Frankfurt und ist da auch auf der Ironman-Strecke, aber da, wo man eben am Main sehr schön laufen kann. Wollte nur kurz mal einen Zehner laufen, dann waren es dann doch irgendwie 25, glaube ich. Ja, also der rockt schon gerade richtig ab.
Okay, ja, kann man ja, mal machen.
Also wenn ihr solche Lauffreunde und Freundinnen habt, das sind genau unsere Ansprechpartner, ja, damit wir ein paar Kilometer zusammenkriegen als Team. Und na klar, dass wir natürlich auch in Richtung der Spendensumme noch ein bisschen was bewegen, ist ja klar.
So schaut das aus. Und bevor wir in den zweiten Teil unserer heutigen Sendung starten, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen Werbung machen, dass wir noch eine warme Suppe auf dem Tisch haben. Und zwar, wie in der Vergangenheit, ist auch in dieser Folge Athletic Greens und deren Produkt AG1 unser Partner der heutigen Folge. Ja, ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, Evergreen sozusagen, hier schon seit, ja, ich glaube 3 oder 4 Monaten. Wir freuen uns natürlich über den Support und wir freuen uns natürlich auch über die Produkte, gehört zu meiner täglichen Routine. AG1 jeden Morgen, in der Regel noch auf nüchternen Magen, bevor es den ersten Kaffee gibt. Ralf, ich hoffe, du hast deine Travel Packs auch mit dabei in den USA.
Ja, vor allen Dingen, was mir jetzt hier gerade wirklich schwerfällt, ja, weil wir sind jetzt nicht in einer großen Stadt, sondern in einer kleinen Gemeinde, 80.000 Einwohner. Und es ist hier nicht einfach, sich gut zu ernähren. Ja, also das habe ich auch tatsächlich ein bisschen unterschätzt, weil normalerweise hast du ja immer irgendwo ein Café, wo es halt gescheite Sachen gibt zu essen oder ein kleines Resto oder so. Ganz schwieriges Thema hier.
Du hast ja schon vorher gesagt, das Frühstück ist sensationell in deinem Hotel.
Ja, das Frühstück geht gar nicht. Ja, um das mal ganz klar zu sagen, also gar nicht.
Vitamine sind Fremdwort.
Das macht mich schon ein bisschen übellaunig, weil ich ernähre mich halt gerne gesund und ich ernähre mich halt auch gerne mit ein paar jetzt nicht groß komplizierten, aber ein paar Guidelines, ja, also nicht so viel Fleisch essen und so weiter, möglichst nicht so viel Weizen und so. Und, also so ein paar Sachen halt, ja, frische Sachen essen, nahrhafte Sachen essen, ja, ne, so ein bisschen auf die Aufteilung, Kohlenhydrate, Vitamine, Salate und so weiter und so weiter, Proteine achten. Ganz, ganz schwieriges Thema, ja, und eigentlich sollte ja zu einer gesunden Ernährung AG1 die Ergänzung sein, ja, aber hier ist das, also ich bin froh, dass ich meine Travel Packs auf jeden Fall dabei habe und da bin ich schon mal glücklich. Weißt du, dann denkt man schon mal, okay, es ist nicht nur Schrott, ja, aber wenn ich
man
das schon
mal denke. Man kann dem ein bisschen
gegenwirken. Das ist schon, ja, ne, also deshalb sind wir ja nicht nur froh, dass wir AG1 als Partner haben, sondern dass das halt auch wirklich da unterstützend
uns in unserem Alltag kann. Natürlich begleitet, ja. Also die meisten von euch wissen Bescheid. AG1 ist eine Kombination aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen. Und ja, wie Ralf schon sagte, es soll helfen, eine gesunde Ernährung zu ergänzen und Nährstofflücken zu schließen. Wenn ihr unser sozusagen Spezialangebot, was wir mit Athletic Greens für euch designt haben, ordert, dann bekommt ihr zu der Monatspackung noch einen Shaker, eine praktische Aufbewahrungsdose, die besagten Travel Packs und auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D. Und das Ganze findet ihr unter www.athleticgreens.com/bestzeit. Und für die, naja, sagen wir mal, Die-Hard-Sportler unter euch habe ich noch eine interessante Zusatzinformation, denn Athletic Greens ist auch NSF zertifiziert. Das bedeutet, dass das für Profisportler entwickelt wurde und dem Standard für Lebensmittelsicherheit und sauberen Inhaltsstoffen in den USA unterliegt und auch überprüft wird. Und das wird quasi stichprobenartig pro Charge gemacht. Genau, in diesem Sinne, schaut euch das gerne an. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, also kein Risiko für euch. Und genau, wir sagen danke an Athletic Greens.
Und wenn du so eine NSF-Zertifizierung ja zu Recht anmerkst, ja, da wunderst du dich dann, was es hier so normalerweise zu essen gibt. Ja, das ist wirklich, wirklich krass. Ja. Also ich habe gestern wieder für großes Hallo gesorgt. Am Nachmittag habe ich dann einen Laden gefunden, wo es dann eben so Hummus mit Rohkost gab. Ne? Ein bisschen gut. So geröstete Pita dazu. Sehr, sehr lecker. Ja, und am Nebentisch saßen dann sieben Ladies, die gerade von einer längeren Hiking-Tour aus den Canyons hier wieder kam. Mhm. Ja, und was essen Sie denn da und so, ja, und ich so, nee, ich teile nicht, ne, weil keine Chance, ja, und dann haben die das auch bestellt, ja, so ein Nachmachereffekt, aber dann dazu garniert mit Margaritas.
Oh, ne? Interessante Kombi.
Um 15.23 Uhr, ne, also jetzt verstehst du, so, das kommt nur auf die Zeitzone an.
Wer kann, der kann.
Mit dem Trinken. So sieht's aus. Ja, also, da sind die Amerikaner dann schon ein bisschen speziell, ja, und wenn du siehst, was die sich halt da auf die Teller donnern abends und so, das ist halt sehr, sehr stark natürlich fleischorientiert und einfach fett und viel und ja, also es ist schon
anders schon wie das, was wir das üblicherweise konsumieren, sage ich jetzt mal.
Ja, wie gesagt, wenn du halt so ein bisschen nerdig unterwegs bist, wie wir das ja so als Sportler dann gerne mal sind, dann ist das schon ein Brett, ja. Weil es gibt ja auf der anderen Seite halt auch eine ganz krasse Bewegung in den USA. Ich meine natürlich diese ganzen Ironman-Leute, die jetzt hier sind, ja, also die ganzen Sportlerinnen und Sportler, das sind ja jetzt hier eben auch 2.500 Amateursportler da, ja, also im besten Sinne. Na, die sind natürlich auch hardcore ernährungstechnisch unterwegs. Klar. Ja. Die kaufen sich halt ein oder nehmen dann direkt Sachen mit. Das habe ich diesmal nicht gemacht und ich habe heute Morgen noch so gedacht, ey, warum eigentlich jetzt ganz genau hast du eigentlich nichts mitgenommen? Also, weißt du, mindestens mal so einfach Müsli mitnehmen, ja?
Genau.
Da holt man sich hier irgendwie noch eine, keine Ahnung, Sojamilch oder irgendwas anderes dazu und dann ist schon mal so eine Basis. Ja, und so überlege ich jetzt, gehe ich überhaupt zu diesem Frühstück heute? Ja, weil da sind die Tassen noch nicht mal sauber. Ja, und der Kaffee ist lauwarm. Leute, das geht nicht. Ja. Nicht als das erstes morgens.
Zieht dann halt direkt schon zum Start in den Tag richtig runter, wenn
aber
man
echt,
vom Sport kommt und sich eigentlich auf ein leckeres Frühstück freut. Ja,
genau, machen wir noch lange Zähne. Ich hab jetzt schon Hunger.
Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich, ja, muss ich sagen, kann man auch nicht immer, man will ja auch nicht immer im Schlechtesten rechnen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auf Dauer
natürlich ein bisschen nervig ist. Ich muss mal einkaufen gehen.
Und sich selber versorgen tatsächlich. Ja, Ralf, ich war, wie schon eingangs angedeutet, tatsächlich am Wochenende ein bisschen unterwegs und hatte zwei sehr vollgepackte Tage, aber auch zwei sehr spannende Tage aus vielerlei Hinsicht. Ich war ich bin jetzt auch nicht so ganz regelmäßig in Herzogenaurach am Adidas Firmensitz, aber so alle gefühlt Vierteljahr mal und jetzt war es auch schon länger mal wieder Zeit, denn am Wochenende, ich weiß nicht, der ein oder andere Fan, Laufsportfan von euch hat das vielleicht mitbekommen, zumindest wenn er da so ein bisschen Auge aufgehalten hat, es gab wieder dieses Road to Records Event am Firmensitz, um den Firmensitz, durch den Firmensitz, wie auch immer man das definieren möchte, denn das gab es letzten Herbst überhaupt das erste Mal so ein bisschen als Pilotprojekt. Grüße gehen auch raus an den SCC, auch meinen Verein, denn die haben geholfen, diese Strecke zu designen, sozusagen durch den Campus und zu vermessen. Es war quasi ein offizieller Wettkampf ja auch, über verschiedene Strecken, nämlich 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon, und da gab es jeweils Rennen für Damen und auch für Herren. Und ja, sie haben es nicht ganz geschafft. Natürlich, der, ich glaube, das, ja, das war kein geheimes Ziel. Ich glaube, es war eigentlich schon sehr offen gespieltes Ziel, dass man natürlich gehofft hat, dass wieder ein Weltrekord fällt. Das hat nicht ganz gereicht. Es gab aber mehrere National Records und auch Area Records und generell eine Menge beeindruckender, muss man sagen, auch Leistungen. Ne? Ich habe auch, glaube ich, noch nie live eine 12,54 über 5 Kilometer auf der Straße gesehen. Das sah schon richtig, richtig geisteskrank schnell aus. Das war Wahnsinn. Ja. Jomif Gyercher hat das abgerissen. Ich glaube, generell waren noch die ersten drei Männer unter 13 Minuten über 5 Kilometer. Das war wirklich brutal. Und das war quasi der Samstag, den ich da verbracht habe. Wir haben da auch einiges filmen können, was demnächst auch auf YouTube noch kommen wird, denn dieses Event war natürlich einerseits gedacht, um möglichst schnelle Zeiten zu laufen. Es war aber auch gedacht, um ein neues, ich sag mal, Produkt-Highlight vorzustellen, auf das ich mich persönlich natürlich schon freue. Nämlich der Adios Pro 3 hat sozusagen das erste Mal offiziell das Licht der Welt erblickt, durfte fotografiert werden und ich habe ihn natürlich noch nicht, weil meine Füße zu groß sind, aber ich habe zumindest die Gelegenheit genutzt, als eine Kenianerin die Schuhe gewechselt hat, diesen Schuh mir mal kurz auszuborgen sozusagen und mal aus nächster Nähe genau zu betrachten. Sah spannend aus, ja, doch nochmal deutlich anders wie das, was wir aktuell kennen, muss ich sagen. Es sah auf jeden Fall aus, als ob das auch nochmal eine sehr spannende Weiterentwicklung ist, auf die wir uns alle freuen können. Offiziell wird das, glaube ich, im Juni in den Handel kommen. Ja, ich glaube, das ist nochmal eine ordentliche Waffe, die sich da auch weiterentwickelt hat. Ansonsten aus Frauensicht oder generell aus deutscher Sicht muss man sagen, es gab es leider nur zwei Teilnehmerinnen, nämlich Miriam Dattke und Rabea Schönebaum, die beide über die 5 Kilometer gestartet sind, also Unterdistanzen.
Habe ich nicht drei gelesen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wer die dritte gewesen sein soll.
Ja, Amanal Petros hätte, glaube ich, noch starten sollen. Okay. Da ist aber kurzfristig wohl was dazwischen gekommen. Der war nicht vor Ort. Hat mich eigentlich auch gefreut, Aman mal wieder zu sehen. Ansonsten ist es, bringt mich in Schwitzenreif, nicht, dass ich jemanden vergessen habe, aber ich glaube, das waren eigentlich die einzigen beiden, die ich auch live dort vor Ort getroffen habe, die da am Start waren.
Also, pass auf, ich schaue mal eben nach und du kannst mal von deinem Fanboy-Moment des Jahrzehnts, oder?
Ja, also.
Berichten, das, oder?
Wie die Jungfrau zum Kinde, das war aber auch nicht geplant im Vorfeld. Also geplant.
Wusstest du nicht, oder? Weil du hättest es doch gesagt, wenn du es gewusst hättest, oder?
Ich hätte das natürlich letzte Woche in unserer Podcast-Folge schon genannt, dass ich mich darauf freuen kann, aber das war eher eine spontane Aktion, denn ich war natürlich auch Freitag schon in Herzow vor Ort, weil wir da ein paar, da waren natürlich auch in dem Zuge für dieses große Event auch sehr viele Gäste eingeladen, sehr viele Händler eingeladen und dementsprechend wird da natürlich auch immer ein bisschen ein Rahmenprogramm gestaltet mit Athleten, die da auch dafür sorgen und deswegen war bei mir geplant, dass ich vor einer internationalen Gruppe von Händlern so ein bisschen über meinen sportlichen Werdegang erzähle, über Training in Kenia und Höhentraining im Allgemeinen. Das war soweit auch geplant. Donnerstagabend gab es aber dann noch einen kurzfristigen Ausfall sozusagen und die Frage, ob ich dafür einspringen könnte, nämlich Haile Gebrselassie zu interviewen on stage. Denn Haile war auch einer von vielen Brand-Ambassadoren, der da war. Er natürlich als lebende Legende, aber schon sozusagen in Laufrente. Da gab es natürlich auch eine Menge wahnsinnig klasse, wahnsinnig starke Athletinnen und Athleten, die noch aktiv sind und auch am Wochenende gestartet sind. Aber ja, Haile war in Herzogenaurach vor Ort und das erste Mal, dass ich Haile sozusagen, wie sagen wir das, auf Augenhöhe begegnet bin. Ich habe ihn schon live laufen sehen als Kind, sowohl im Glaspalast als auch in der Hans-Martin-Schleyer-Halle damals noch, als es die wie hießen das damals, IHS war in Sindelfingen und wie hießen das Meeting, was immer in Stuttgart in der Halle früher war, das gibt es leider schon lange nicht mehr.
Oh, das weiß ich auch nicht mehr.
Das gab es nämlich mit Karlsruhe noch, also da gab es ja viele gute Meetings eigentlich damals im schwäbischen Raum und da habe ich damals schon in sehr jungen Jahren in Haile da, ich glaube im Glaspalast war das um die 13 Minuten in der Halle laufen sehen und ich glaube damals über 3000 auch in der Schleierhalle. Das waren auf jeden Fall schon beeindruckende Momente. Aber womit ich quasi auf der Bühne unser Interview eingeleitet habe, war, dass er natürlich nicht wissen kann, dass er einen sehr großen Einfluss auf meinen sportlichen Werdegang hatte. Jahre zuvor noch, nämlich 1996, als er damals sein erstes Olympiagold in Atlanta war das noch gewonnen hat, als er sich über 10.000 Meter gegen Paul Taggart durchgesetzt hat, saß ich damals bei uns zu Hause im Wohnzimmer auf dem Boden und klebte gebannt am Fernseher, weil ich damals natürlich schon im Leichtathletikverein war, schon ein bisschen mit Leichtathletik und aber auch mit Laufen begonnen habe und Heile natürlich, war natürlich immer ein Sunnyboy, war natürlich ein Ausnahmeathlet schon zur damaligen Zeit, auch wenn vieles da noch in seiner Karriere ihm bevorstand sozusagen und habe damals dann meinen Eltern verkündet, dass ich auch später mal zu Olympischen spielen möchte, im voller Inbrunst sozusagen und meine Eltern gesagt haben, ja, alles klar, das machst du dann mal, wenn du groß bist und Fun Fact, dass natürlich 20 Jahre später ich tatsächlich in Rio stehen durfte und die Story habe ich ihm erzählt, das fand er auch sehr sehr witzig und cool natürlich und der ist auch wirklich, der ist so in echt, wie man ihn sonst glaube ich auch aus dem Fernsehen kennt, also der ist auch heute noch extrem relaxed. Interview mit ihm war sehr witzig, er war sehr offen, wir haben über seine Ernährung gesprochen, ich hab überhaupt gelernt, dass er ein großer Fan von McDonald's war, phasenweise, was ich nicht so erwartet hatte, sag ich mal, und er meinte so, ja, früher, ich war abhängig von Big Mac, wirklich, und dann habe ich gedacht, okay, Heile, hab ich jetzt nicht erwartet, aber hat er gesagt, doch, das war phasenweise echt schlimm bei ihm und hat ihn offensichtlich nicht davon abgehalten, Weltklasse-Leistungen zu erbringen. Und hat natürlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was sein Training anbelangt. Ich habe natürlich versucht, ein bisschen ihm aus der Nase rauszuziehen, was er denkt, was damals vielleicht auch im Marathon schon möglich gewesen wäre, zu seinen Weltrekordzeiten mit den Schuhen von heute. Da hat er gesagt, ja, vielleicht sollte er nochmal überlegen, ob er nochmal ein Comeback startet. Und der war wirklich sehr relaxed drauf, war ein echt toller Moment auf jeden Fall auch für mich. Und was auch bei Adidas, muss man sagen, wirklich außergewöhnlich ist, also die haben ja, das ist schon, das hat mich echt geflasht. Und man hat auch, glaube ich, gesehen, dass Heile das echt getoucht hat, weil der Leiter des Adidas Archive, also Archivs, war da. Und es gibt quasi innerhalb von Adidas gibt es wirklich ein unterirdisches Archiv. Also das muss gigantisch groß sein, wo praktisch alle geschichtsträchtigen Sportschuhe aus der Sportgeschichte, egal ob von Steffi Graf, ob von in dem Fall jetzt Heilige Brüsselassi oder von wem auch immer, tatsächlich aufbewahrt werden. Ja? Also die Originalschuhe von damals. Und die kamen halt wirklich mit den blauen Spikes an, die er damals 1996 über 10.000 getragen hat und mussten dann auch so weiße Handschuhe anziehen und sowas und er war halt wirklich geflasht, weil die meinten so, sie haben was sie ihm nochmal kurz zeigen wollen, weil das war ja für ihn doch auch natürlich ein sehr bedeutender Schritt in der Karriere, erstes olympisches Gold hat natürlich für ihn wahnsinnig viel verändert und man hat schon, glaube ich, den Eindruck gehabt, dass er da ein bisschen getoucht war, als er dann die Schuhe nochmal in der Hand hatte, weil das ihn, glaube ich, in diese Zeit damals so ein bisschen auch zurückversetzt hat. Und auch natürlich die sehr berühmten, ich denke, das werden auch viele von euch sich noch erinnern, gelben Adios damals. Der gelbe Adios, mit dem er damals den Weltrekord in Berlin gelaufen ist, hatten sie da. Und das war wirklich ein sehr schönes, schöner Moment für ihn, für mich natürlich sowieso auch. Große Ehre, selbstverständlich. Und Heile ist halt, er ist wirklich so einfach bodenständig und nice to have, sage ich jetzt mal. Er ist auch am Samstag, was er dann beim Rennen auch kurzfristig immer mal wieder gern als Dolmetscher eingesprungen, wenn er gemerkt hat, da tut sich jetzt jemand vielleicht etwas schwerer, vor laufender Kamera auf Englisch zu antworten, der vielleicht auch vorher nicht das gewohnt ist, dass man das üblicherweise so machen darf, wenn man eben gut läuft. Und da ist er dann immer sehr, sehr schnell mal kurz eingesprungen, hat auch den jüngeren Athletinnen und Athleten da mal ein bisschen ausgeholfen sozusagen, ohne dass die da sich sonst irgendwie unwohl fühlen. Und das war ein geiles Wochenende, ja, hat richtig Bock gemacht.
Ja, das lenkt ja dann auch so ein bisschen ab, weißt du, bevor man sich dann halt so in sein Leid und seinen Schmerz ergibt, ne, wenn man dann so ein bisschen wieder da rauskommt. Also Heile, da bin ich ja komplett bei dir, das ist halt so ein freundlicher, positiver Mensch, ja, der ja trotz einer ja doch sehr großen Aufmerksamkeit, die er durch seine vielen und auch eben langfristigen Erfolge erzielt hat, eben auch ein Riesenstar war in der Leichtathletik. Ja, ich weiß noch ganz genau, als ich den das erste Mal mit ihm gesprochen habe, das war in Hengelo, ja, also da er war damals schon von Jos Hermens gemanagt Und ich weiß nicht mehr, ob es jetzt, ob es 91 oder 92 war. Jedenfalls kam er da als junger, noch völlig unbekannter Athlet, aber schon mit sehr guten Leistungen, die er erzielt hatte, nach Europa. Und erstmal konnte keiner natürlich den Namen weder sprechen, schreiben oder so buchstabieren, ja. Und dann weiß ich noch, er saß in Hengelo an einem Tisch, sprach bei weitem noch nicht so gut Englisch wie jetzt, aber hatte überhaupt kein Problem, mit Leuten trotzdem zu kommunizieren.
Ja. Ja.
Und immer dieses Lachen, ja, das ja so dieses unglaublich einnehmende Lachen. Und der hat dann da gesessen, ja, so ein kleiner, junger Läufer aus Äthiopien. Und drumherum steht dann da die Journalistenschar. Es ist halt da beim Fanny Blankers-Kohn-Meeting in Hengelo ja dann doch auch eine größere, interessierte Pressemeute. Also waren bestimmt so 20 Leute, die stehen dann halt um seinen Tisch rum. Und der hat da so ganz fröhlich vor sich hingeplaudert und hat ihm gar nichts ausgemacht, ja. Man hat bestimmt fünfmal seinen Namen buchstabiert, ja. Und wurde dann immer noch falsch geschrieben danach. Und ist dann ja danach in Stuttgart Weltmeister geworden. Ja. Das war so das erste ganz große Ding. 93 war das. Also das war entweder 91, ich nehme an, es war 92, dass er, dass ich den da in Holland kennenlernen durfte. Und das ist immer sehr angenehm gewesen, sich mit dem zu unterhalten, weil der eben dann immer mal einen Scherz macht. Ne? Ja, das ist schon noch anders als bei vielen anderen Leuten. Ne? Wenn du natürlich so ein herausragender Läufer bist, dann kommt das natürlich, also auch über die Zeit hinweg, ja.
Genau.
Aber dann mit seinem extremen Vorfußlauf ja doch auch Probleme hatte auf die Marathonstrecke. Ne? Der musste wirklich laufen, neu lernen und anders lernen, ne?
Damit absolut. Er eben
Mittelfuß aufsetzt. Ne?
Ist natürlich ein ganz anderer Typ, ohne dass ich das jetzt irgendwie bewerten möchte, aber zum Beispiel als ein Kenenisa Bekele. Also beide natürlich absolute Ausnahmeathleten in der Form, was sie alles erreicht haben, aber Bekele ja schon oft eher so ein bisschen, zumindest auf den ersten Eindruck, einfach ein bisschen introvertierter, ein bisschen vielleicht schüchterner und das ist bei Haile ja absolut überhaupt nicht der Fall. Also der ja immer sehr outgoing ist und lustig und entspannt und wie du schon gesagt hast, jetzt die Konversation auch mit, ich sag jetzt mal, fremden Leuten jetzt nicht scheut, ohne dass er die jetzt vielleicht davor wirklich kennt oder weiß, wie er die wie einzuschätzen hat. Und deswegen sind ihm, glaube ich, schon immer die Herzen relativ schnell auch zugeflogen. Da hat er sich sicherlich sehr, sehr leicht getan.
Ich habe jetzt nochmal eben nachgeguckt, übrigens, es ist so und so, da waren noch andere Deutsche beim Wochenende da in Herzogenaurach unterwegs, aber das war dieser offene Lauf über 5 Kilometer. Das waren wahrscheinlich genau, die Händler, die noch den Lauf gemacht haben.
Richtig, ja? Also das habe ich natürlich
auch
jetzt
keine
nicht
schlechten Zeiten gelaufen, die sind auch 15 Minuten gelaufen.
Genau, das habe ich natürlich jetzt nicht extra erwähnt, aber es gab natürlich nach den Profirennen noch
deutsche Fähnchen und ich habe dann gedacht, ich habe doch mehr deutsche Fähnchen gesehen, ja. Aber es waren keine Profiläufer. Ja.
Aber dann wollen wir die Leute doch featuren, Ralf, wenn du die Ergebnisse da hast. Ja, wer war denn da von aus deutscher Sicht so bei den
beim freien Rennen dabei? Nick Bester, ein Brite, hat das gewonnen. Mhm. Der Name sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. 15:26 ist der gelaufen.
Das ist auf jeden Fall schon mal
amtlich. Das ist auch schon ordentlich, ja. Und Julian Peiska war der schnellste Deutsche in 16:09 vor Nicolas Roch. Roche oder Nicolas Roach,
den keine Ahnung. Den kenne ich, das ist Nick Roach, ja. Der ist mitverantwortlich für, naja, wie soll ich jetzt sagen, den habe ich auch in Kenia getroffen, als er mit dem Global Running Team da war. Der ist für diese Adizero-Produkte unter anderem auch mitverantwortlich. Also da sieht man ja, dass die Leute, die an diesen schnellen Schuhen auch arbeiten und an der Entwicklung beteiligt sind,
schnell laufen können. Ne?
Genau, das selber lieben, deswegen fließt da, glaube ich, viel Herzblut mit rein.
16:21, ne? Das ist auch nicht, das läufst du auch nicht, wenn du nicht joggen gehst, so hin und wieder mal.
Richtig.
Ja, und Leonard Spähn war als 10. drittbester Deutscher, ne? Ja.
Ja, also
ja, da das ist klar, wenn da so eine Lauffamilie zusammenkommt, da sind schon viele, die laufen können, ne?
Ja,
das
ja,
mal
ja
halb professionelle gemacht haben oder noch professioneller.
Diese Begeisterung, die merkt man den Leuten schon an. Also, Nick kannte ich auch nicht so richtig, waren aber eben in Kenia zufällig halt dann, die waren eine Woche dieses Team bei uns im Camp, im Gary View und haben da natürlich mit kenianischen Trainingsgruppen verschiedene Prototypen getestet, die noch zukünftiger rauskommen, wahrscheinlich in 2 Jahren oder sowas, die sind ja da auch oftmals sehr weit voraus zu dem, wo wir gerade sind. Und passende Anekdote dazu ist halt, dass das eine ganze Gruppe von jungen Typen ist. Nick beispielsweise war früher auch im College Läufer mit Stipendium Und da gab es auch ein paar andere Kollegen, denen man jetzt aufgrund der Körperstatur schon angesehen hat, dass die wohl regelmäßig Ausdauersport machen und da Bock drauf haben. Und dann kamen die halt von so einer Morgensession zurück, wo sie halt Prototypen getestet haben mit so einer Trainingsgruppe, kennt ihr ja von mir. Also ging sehr, sehr früh los, kam dann halt so am 9 Uhr, 10 Uhr irgendwie wieder zurück. Und ja, was haben die gemacht? Sie sind dann natürlich nicht direkt frühstücken gegangen, sondern meinten, sie ziehen jetzt Laufsachen an, sie haben nämlich noch eine Challenge vor. Und dann habe ich gemeint, was haben die für eine Challenge vor? Ja, wir wollten mal gucken, ob man hier in der Höhe, ob es möglich ist, 400 Meter hier auf dem Track hier unter 60 Sekunden zu laufen. Und dann sind die wirklich zu dem Lorna-Kiblagat-Stadion gegangen. Und ich glaube, zwei, drei Jungs haben das tatsächlich geschafft. Die waren zwar danach ziemlich durch, muss man sagen, und meinten, das war ganz schön unangenehm. Aber die also haben gut, sich auch in der Freizeit immer mit solchen Challenges beschäftigt.
An der Stelle muss ich natürlich sagen, ich verstehe die Frage nicht. Ja. Selbstverständlich ist das möglich. Man muss nur schnell genug laufen und sich wehtun. Ja.
Die kannten den Faktor Höhe halt, konnten sie, glaube ich, noch nicht so einschätzen. Aber wie das natürlich so ist, ich glaube, ein Lauf geht im Zweifelsfall.
Der Faktor Höhe ist aber bei so einer kurzen Distanz ganz anders, nämlich besser.
Genau, du hast weniger Luftwiderstand und da du jetzt keine 15 Stück davon machen musst, wo dich dann die Pause killt, weil du halt keine Luft mehr bekommst, ist das tatsächlich im Zweifelsfall ja sogar besser, wie du schon sagst, als jetzt vergleichsweise hier auf mehr oder weniger normal Null dann. Aber ja, die hatten Freude dran, sich da selber immer mal wieder kleine Herausforderungen zu stellen in ihrer Freizeit.
Also jedenfalls habe ich auch meine Trainingsbestzeit über 500. Mhm. Ja, das ist ja so eine klassische Trainingsdistanz für 400 oder 400 Hürdenläufer. Die habe ich aufgestellt in Ecuador. Das ist noch ein bisschen höher. Da läuft man auf fast 3000 Meter, also 2,8 oder sowas, ist die Stadt halt hoch.
Krass.
Und das ist wirklich crazy. Ja, also wenn man da losläuft, hat man sofort Puls. Also das geht ganz schnell. Das wirst du ja auch kennen aus Kenia oder aus Höhentrainingslagern. Dass man sofort denkt, ach komm, das ist aber irgendwie schon viel. Ne?
Unangenehm.
Wo man sich gar nicht schnell bewegt. Aber Sprinten ist wirklich eine Offenbarung, ja, weil man fühlt sich tatsächlich leichter. Man merkt es sofort, dass das irgendwie einfacher ist. Und gerade halt auch auf solchen Distanzen ist das noch, also da, wo es halt Laktazid zugeht, ja, richtig wehtut, weil 400 tut schon weh, aber 500 tut richtig weh. Ja, aber da sind wir Zeiten gelaufen, die ich danach nie auch nur ansatzweise im Training auf normalen Null in Köln oder in Leverkusen erreicht habe.
Ja, also genau. Also es ist deswegen ja, glaube ich, auch über, jetzt lass mich kurz überlegen, wir hatten da, glaube ich, in Sestriere mit dem Hotelbesitzer drüber gesprochen. Da gab es früher in Sestriere auch ein sehr gut dotiertes Meeting und ich glaube, dass über 2000 Meter eben Sprint-Weltrekorde nicht mehr anerkannt werden. Aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich 2000 ist oder knapp drunter. Ich dachte, 2000 ist so der Faktor, glaube ich,
wo man also dann... Sestriere, ich bin jetzt auch nicht ganz genau in der Festlegung da drin. Sestriere war jedenfalls immer so ein Meeting. Die haben dann immer 100 Meter und Weitsprung vor allen Dingen gemacht, weil die immer darauf drauf und dran waren, den Bob Beamon-Weltrekord zu knacken. Das war immer der Hintergrund.
Ja.
Ne? Und ja gut, aber der ist ja dann in Tokio gefallen. Ja, also deshalb, das war dann noch eine andere. Da ist man dann halt anders darauf fokussiert, ja. Das war ja dieser epische Wettkampf zwischen Mike Powell und Carl Lewis, die sich da gegenseitig hochgeschaukelt haben. Das war eine spezielle Situation. Ja. Übrigens, weil wir eben bei großen Läufern waren, Mo Farah ist am Wochenende wieder gelaufen.
Ja, ich hab's gelesen.
Aber nicht so gut, ne?
Ja, es ist
also 13,50, ne, weil wir bei 5000 Meter Zeiten. 13,50 und 28,50. Das ist natürlich jetzt für ihn enttäuschend, ne? Also,
ja, und der hat vor allem nicht mal gewonnen.
Seine Kapazitäten kennst, ne?
Ja. Das ist ja das Problem, dass er dann Zweiter wurde in diesem Rennen in London und da gab er echt viel. Ich habe das auf Twitter ein bisschen verfolgt. Natürlich gab's. Auf Social Media gab es vereinzelt natürlich auch Accounts, die meinten, ja, ist doch erstmal schön, dass er jetzt wieder im Wettkampfgeschehen zurück ist nach sehr langer Zeit. Aber ich sag mal so, was die britische Sportpresse anbelangt, die haben ihn ziemlich zerrissen. Also die meinten so spätestens.
Aber die haben auch ein sehr gestörtes Verhältnis zu ihm, ne?
Ja, die mögen ihn jetzt auch nicht so. Natürlich auch, hat auch wiederum Gründe, weil er natürlich auch gewisse Unregelmäßigkeiten in Bezug auf Alberto Salazar, Nike Oregon Project und so weiter, gab es natürlich auch genügend Anlass für Sportjournalisten, Leistungen und so ein bisschen kritisch zu hinterfragen hier und da, aber also die haben ihn, glaube ich, sportlich beerdigt. Das hatte ich jetzt einige Tweets gelesen, wo schon war, okay, spätestens das war jetzt das Ende von Mo Farahs Karriere so ungefähr. Da dachte ich mir auch, ja, nett. Aber tatsächlich muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass mit der Verfassung aktuell, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Nominierungsprozess für Oregon beim britischen Verband aussieht, aber ich könnte mir vorstellen.
Ja, also du bist ja weit entfernt davon, dass du irgendeine Chance hättest. Weil
genau,
du, vor allem in 2 Wochen. Wie gut die laufen, die Briten, ne?
Ja, in 2 Wochen ist eigentlich dieses sehr bekannte Meeting in London auf der Bahn. Das heißt, glaube ich, Night of Athletics oder Night of 10K oder sowas. Da war ich vor 2, 3 Jahren auch mal, weil das damals auch Europacup war. Und die versuchen natürlich schon bestmögliche Bedingungen zu kreieren. Das war auch eine geile Atmosphäre. Die haben damals über die Gegengerade so ein Zelt gebaut praktisch. Also so wie durch so ein Bierzelt durchzulaufen. Nur das ging halt über die, das war schon richtig laut da drin auch. Und natürlich auch mit Laser, also mit diesem Raylight innen und sowas. Das sind schon sehr gute Bedingungen. Aber ich sag mal, mit 28,50 sehe ich jetzt nicht, dass er in 2, 3 Wochen bei diesem Meeting auf der Bahn irgendwie, was ist denn die Quali, ist ja auch recht stark. Ich glaube, 27,28 ist Weltmeisterschaftsquali. Sehe ich jetzt nicht, wie er da nochmal knapp 1,5 Minuten in der Kürze der Zeit aus dem Hut zaubert. Zumal er,
glaube ich, muss sich ja erstmal durchsetzen gegen die anderen Briten.
Genau, also, zumal er ja nicht der Einzige ist. Ne? Richtig, ja. Richtig.
Also, es geht nicht nur um Zeitlaufen, da musst du schon ein bisschen betteln. Ne?
Das wird, glaube ich, schon echt.
Ja, das ist halt immer so, weißt du, wenn so ganz tricky. Große Leute wiederkommen, dann ist das manchmal schwierig. Ne? Das ist schon so, ja, weil du machst ja natürlich dann ein bisschen auch deine Legacy, kratzt du dann halt an. Ne?
Klar.
Du sagst, okay, ich laufe jetzt auf einem anderen Niveau und will halt gerne dabei sein oder was machen oder wie auch immer, ja, aber das ist dann halt ein anderer Deal, ne? Ist ganz klar.
Absolut. Ralf, ich habe noch was hier, was wir heute noch kurz in die Folge mit reinnehmen. Zumindest ist mir das ein gewisses Anliegen, denn tatsächlich hat vor einiger Zeit uns der gute Ole geschrieben, und zwar auf den Bestzeit-Mail-Account. Und da würde ich tatsächlich kurz so ein bisschen vorlesen, was er uns geschrieben hat, denn er hat mich, uns, wie auch immer, um Rat gefragt, weil er weiß aus meinem Buch, dass ich ähnliche Probleme hatte in meinen jugendlichen Jahren wie er aktuell. Und zwar, schreibt der gute Ole, dass er aktuell an Morbus Osgood Schlatter rumlaboriert. Also wenn jetzt einige von euch fragen, um Gottes Willen, was ist das denn? Ja, das ist eine wachstumsbedingte Erkrankung, sage ich jetzt mal, das, wo sich unterhalb der Kniescheibe Gewebe entzündet, Wachstumsfugen entzünden können, wenn man eben in dieser Zeit Sport treibt. Und er ist halt jetzt 16 Jahre alt, leidet er aktuell darunter, kann natürlich nicht wirklich Sport treiben. Es ist primär bei männlichen Jugendlichen der Fall, das stimmt. Ich habe auch noch mal ein bisschen was eingelesen, mich im Internet, es ist scheinbar auch möglich, dass es bei jungen oder jugendlichen Mädchen vorkommen kann, aber tatsächlich kenne ich aus meiner Erfahrung oder aus meinem, wenn man so will, Kollegenkreis echt fast nur Jungs, bei denen das früher der Fall war. Und er ist halt einigermaßen frustriert, weil er natürlich Bock zu laufen hat und nichts hilft und Schmerzen hat und mit Voltaren läuft und ob ich ihm da vielleicht nochmal Tipps geben kann. Das ist keine gute Idee. Genau, deswegen, das ist der erste Punkt, wo ich direkt mal einhaken möchte, lieber Ole. Nicht mit Voltaren laufen. Ich sag's aus eigener Erfahrung, natürlich gab es auch Ärzte damals, die mir zu ähnlichen, Ratschläge kann man nicht sagen, aber ähnliche Dinge empfohlen haben, das bringt aber nichts. Also das ist tatsächlich auch natürlich für Leber und Niere nicht gesund, vor allem nicht in solchen jungen Jahren, zu empfehlen. Ich erinnere mich sehr gut, dass ein sehr guter Sportarzt mir damals dann empfohlen hat, mir gesagt hat, das ist ein wachstumsbedingtes Problem und sobald ich ausgewachsen bin, kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich diese Probleme erledigen. Ne? Das ist aber jetzt, und jetzt versuche ich mich in diese Zeit zurückzuversetzen, in der du dich gerade befindest, das ist nicht sehr hilfreich. Weil wenn du 14, 15, 16 Jahre alt bist, und bei mir ging das schon mit 14 los, du weißt ja nicht und niemand kann dir sagen, wie lange du wachsen wirst. Insofern ist das ja keine Hilfe, indem man... Das
willst du auch nicht hören.
Genau, weil das kann natürlich noch ein Jahr dauern und du bist ausgewachsen, kann aber auch noch 3 Jahre dauern. Also ich war so ein klassischer Spätentwickler. Bei mir war das halt eine akute Geschichte zwischen, ich sag mal, 14,5, 15 und eigentlich 17,5. Das hat sich damals wahnsinnig lange gezogen. Und ich hätte damals viele Gründe gehabt, in dem Alter schon das Handtuch zu werfen, weil das halt Probleme sind, die auch immer wiederkehrend kommen, je nachdem, ob du gerade einen Wachstumsschub hast oder nicht. Ne? Es gab auch Monate dazwischen, da konnte ich 2-3 Monate ganz okay wieder trainieren und laufen und hatte Spaß am Sport. Und zack, ist halt wieder ein Wachstumsschub, wo du vielleicht nochmal 5 Zentimeter wächst und dann war das wieder akut und entzündet und hat es einfach wahnsinnig große Schmerzen. Und für die Leute, die zu Hause denken, ja gut, die sollen sich nicht so haben, die Jugendlichen, große Schmerzen bedeutet große Schmerzen. Also da war teilweise Treppe runtergehen, ne? Banale Dinge. Unter Volllast sozusagen, das hast du fast nicht ausgehalten. Das hat so krass unterhalb von der Patellasehne, also unterhalb wo der Schienbeinknochen ins Knie reingeht, unfassbar schmerzhaft und auch diese Vorwölbung, die dann auch bei mir zumindest in Teilen oder verknöchert ist, konntest du nicht irgendwo dich hinknien oder sowas. Das war schon brutal. Wir haben damals sehr viele Dinge ausprobiert und das ist jetzt für dich jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich. Die wenigsten Sachen, die wir damals ausprobiert haben, haben nachhaltig geholfen, weil das halt tatsächlich so ein Problem ist, dass natürlich diese Entzündung sehr stark mit deinem Wachstumsprozess zusammenhängt. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, irgendwelche klassischen chemischen Hämmer zu nehmen, also gab auch Ärzte, die mir vorgeschlagen haben, Cortison zu spritzen. Mach das nicht. Das tut dir nicht gut. Das tut deine anderen Kniestrukturen nicht gut. Das wird auch nichts ändern, außer dass du vielleicht 4 Wochen keine Schmerzen hast und danach dann aber trotzdem wahrscheinlich noch mehr, weil du einfach draufgelaufen bist. Ich würde von jeglicher Form von Schmerztabletten abraten. Alles, was irgendwo in einem pflanzlichen Bereich ist, da gibt es ganz gute Salben, wie zum Beispiel eine Küttersalbe, Profilan, was fällt mir noch ein, was hat Müller-Wohlfahrt oft noch empfohlen, Arnika-Salben, solche Dinge. Probier das, ob das was hilft. Bei mir hat das temporär damals ein bisschen geholfen. Alles, was dir, sag ich mal, was zum Beispiel alternatives Training, wo du keine Schmerzen hast. Ja, ich weiß, Radfahren auch schon schwierig. Ja, ich weiß. Na,
Radfahren ist schwierig.
Aber, Radfahren auch schwierig,
wenn du Volllast.
Aber
weißt du, was man machen kann?
Ich war sehr viel Aquajoggen damals.
So, ne? Also Aquajoggen ist das eine, aber du kannst auch vernünftig schwimmen lernen, weil das kann man in dem Alter noch sehr, sehr gut. Das kann dir einfach nachher helfen, dass die zweite Karriere zum Triathleten viel leichter wird.
Und du ja? nicht so drin denkst wie ich jetzt gerade.
Genau, ja. Nee, aber es eröffnet ja jetzt ganz ernsthaft. Es eröffnet ja einfach auch als Läufer, es eröffnet halt Optionen,
voll,
wenn man aus welchem Grund auch immer nachher irgendwann mal nicht laufen kann.
Voll. Ja,
sei es so, wie Philipp das jetzt hat.
Ich bereue, dass ich das damals noch nicht gemacht habe. Genau, weil ich niemanden hatte, der mir gesagt hat, nutz diese Zeit, die du jetzt gerade, also diese Zeit wird sich leider nur bedingt aktiv durch dich beeinflussen lassen, weil dein Körper dieses Tempo vorgibt, wie schnell das dann wieder verschwindet, die Problematik. Aber ich sag mal, alles, was du jetzt, seh das nicht als verlorene Zeit, seh das als Möglichkeit, deinen Körper auf andere Art und Weise zu stählen, vorzubereiten auf das, was hoffentlich danach kommt. Und da hat Ralf vollkommen recht. Du bist noch in einem guten Alter, vielleicht kannst du ja sogar schon gut schwimmen. Ich kann es bis heute nicht, aber nutz doch die Gelegenheit zu versuchen. Ich weiß, das ist nicht Laufen und das macht nicht so viel Bock vielleicht wie Laufen, aber jetzt vernünftig schwimmen zu lernen, kann auch für später ein Vorteil sein, weil es deinen Körper, auch den Rumpf etc. sehr robust macht. Alles, was im Krafttrainingsbereich ist, ich meine jetzt nicht Heavy Lifting und Squatten mit 100 Kilo, sondern Rücken-Rumpf-Training, alles, was dich stabil macht, was eine gute Propriozeption vielleicht mit herbeiführen kann, also auf wackeligen Untergründen etc., zahlt auf deine Karriere, die vielleicht noch vor dir liegt, sportlich auf jeden Fall ein. Das heißt, man kann diese Zeit, so scheiße die ist, fühle ich 100%, trotzdem versuchen, mit einem positiven Mindset für sich auch positiv zu nutzen. Und jetzt darf Ralf mit dem Schwimmen weitermachen, weil davon habe ich bis heute noch keine Ahnung. Aber ich kann sagen, ich hätte es besser mal damals schon lernen sollen.
Nee, ich will gar nicht mit dem Schwimmen weitermachen, sondern einfach, wir berichten hier aus unserem Erfahrungshorizont. Ja? Wir sind keine Mediziner, wir sind keine Physiotherapeuten. Ja? Wenn es da neue Erkenntnisse gibt, ja, weil bei Philipp ist das ja auch 2,5 Jahre schon her, seit er 18 war.
Ja, das ist ewig.
Gerne schreibt uns, ja, weil wir erheben da gar keinen Anspruch darauf, da latest oder jetzt auch wirklich physiologisch exaktest und medizinisch korrektest hilfreich zu sein. Es geht in erster Linie wie immer bei uns darum, ja, Chancen suchen, positiv bleiben, ja, und Optionen aufzeigen, ja, und vielleicht so das ein oder andere don't do this at home, ja. Tatsächlich habe ich mich im Vorfeld der Weltmeisterschaften hier wieder mit Nils Görke unterhalten, ja, auch mit dem haben wir ja eine sehr, sehr spannende Folge gemacht, über Grundlagentraining. Ja, und warum nicht mehr Läufer halt auch zum Grundlagentraining Alternative nutzen? Ja, weil es eben das Laufen im Vergleich zu anderen, also ne, Skilanglauf, Radfahren, Schwimmen etc. pp., ja auch Rudern kann so ein Ding sein, ja, wenn du bestimmte Sachen nicht machen kannst, wobei klar, da musst du auch drücken, Knie ist da wahrscheinlich nicht 100% die Alternative. Aber da sind Optionen, um den Motor zu entwickeln, ja, die einem nachher dann bei der Spezifik des Laufens extrem weiterhelfen können. Ja, und warum können Triathletinnen und Triathleten aufgrund einer sehr, sehr breiten Basis, die vom Radfahren kommt, dann nachher ja im Ironman halt noch solche sehr respektablen Marathonzeiten laufen, weil die unglaubliche Basis haben. Das ist nachher halt auch eine Frage der Physiologie. Ja, und deshalb ist das immer so wahnsinnig spannend, vor solchen Weltmeisterschaften mit den unterschiedlichen Athletinnen und Athleten und den Trainern zu sprechen. Es sind halt die großen angelegten Motoren, und das ist nicht alles durchs Laufen gemacht, ja, weil diese Belastung könntest du gar nicht machen als Triathlet, und du bist ja eben, das haben wir oft diskutiert, als Läufer auch sehr schnell an Grenzen, dass du eben nicht in der Lage bist, mehr zu erdulden, ja, als Körper nicht zu erdulden. Also musst du andere Wege suchen. Und je früher eine Grundausbildung in unterschiedlichen Sportarten erfolgt und je größer die Basis ist, die angelegt ist, ja, da reden wir übrigens auch um Beeinflussung von Muskelstrukturen, ja, die jeder ja in einer individuellen Art und Weise in seinem Körper hat. Ja, also langsame oder schnell zuckende Muskelfasern. Und ein Teil davon ist in bestimmten Alter noch beeinflussbar in eine Richtung. Ja, und später ist es dann schwieriger, Muskelstrukturen zu beeinflussen. Ja, aber wenn man zum Beispiel hier bergauf und bergunter läuft, das ist nicht nur mit Ausdauerfasern zu bewerkstelligen, weil wenn ich schnell bergunter laufe, ja, haben wir gestern nochmal diskutiert mit einem Trainer, hast du teilweise das Siebenfache des Körpergewichtes zu tragen. Das können nicht Ausdauermuskeln, sondern das können halt nur auf schnelle Kraftentwicklung angelegte Muskeln, also Fast Twitch Fibers, ja, die können das. Die brauchen aber viel Kohlenhydrate. So, das sind halt alles so Punkte. Ja, nicht wenige laufen hier übrigens wattgesteuert den Marathon. Mhm. Die laufen wattgesteuert den Marathon, weil bei hoch und runter spielt natürlich eine Zeit gar keine Rolle. Ja. Ja, also eine Kilometerleistung ist Schall und Rauch, wenn ich bergauf und bergunter laufe. Da darf man sich auch gar nicht mit aufhalten erst. Plus auch die Herzfrequenzrate ist vollkommen ungeeignet, irrelevant, bei so einem Parcours, ja, dir einen Anhaltspunkt zu geben. Aber wenn du es gelernt hast, mit einer Wattsteuerung zu laufen, Klammer auf, es gibt nicht so viele verlässliche Systeme, die das können. Ja, also Polar hat das ja halt in den Uhren, Stride hat das halt in diesem Zusatzmodul, das man nutzen kann. Aber das wird halt auch im Laufen noch viel stärker den Einfluss gewinnen, weil eben sobald die äußeren Parameter eine Rolle spielen, also Wind, bergauf, bergab laufen und so weiter, sind halt die anderen Parameter viel zu ungenau, als dass man tatsächlich da einen Nutzen draus ziehen könnte. Ja, also das ist alles sehr, sehr spannend und immer wieder erstaunlich, was man dann noch für neue Sichtweisen, Erkenntnisse und einfach auch Learnings hat, wenn man sich da mit Leuten auseinandersetzt, die sich damit beschäftigen. Ja. Übrigens, ja, immer mehr schon wieder mehr Absagen, ja. Einer der besten Norweger heute Morgen, wahrscheinlich, ja, hat einen Infekt jetzt hier in der Woche hier. Ja, also die deutschen Absagen waren ja schon krass mit Jan Frodeno, Patrick Lange. Das ist übrigens auch eine Folge, die extrem gut läuft, ja, die wir mit ihm gemacht haben. Die Jubiläumsfolge haben wir mit ihm gemacht. Laura Philipp musste absagen, leider Corona-positiv. Ihr Trainer ist nicht da, der hier auch ein paar Leute noch betreuen wollte. Gute Besserung an euch, ihr Lieben. Und Carole Rieder, Schützling von Nils Görke, ist schon hier, ja, und hat sich hier so einen grippalen Infekt eingehandelt, ja, versucht jetzt, ja, es wird langsam besser so im Laufe der Woche, aber nimmst du dann eine Grenzbelastung im Ausdauersport und im Ironman auf dich, ja, das sind halt wirklich auch schwierige Fragen, aber kannst dir vorstellen, du bist dann schon am Wettkampfort, ja, bist um den halben Planeten gereist, ja, und dann musst du Entscheidungen treffen, ja. Das ist nicht einfach. Ja.
Wir drücken auf jeden Fall dir, lieber Ole, beide Daumen, dass sich diese ja, wie soll ich sagen, dein Leidensweg nicht in alle Unendlichkeit zieht. Wir versuchen natürlich, wie es Ralf schon gesagt hat, als bekannte Chancensuche im Rahmen unserer Möglichkeiten dir da ein bisschen Mut zu machen und diese Zeit, die sicherlich schwer ist. Ich weiß das bei mir damals auch. Klar, gibt es dann immer irgendwelche erwachsenen Leute von außen, die dann reinreden. Ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja im besten Falle vergeht das irgendwann. Ja, für dich selber ist es schon schlimm in der Phase, wenn du halt deiner Leidenschaft, dem Laufen nicht nachgehen kannst und man halt auch nicht so richtig leider von vornherein eine Prognose abgeben kann, bis wann sich das erledigt hat. Also kannst mir glauben, ich fühle da sehr mit dir. Aber ja, ich glaube, mir hätte es damals nicht geschadet, wenn da jemand von außen an der Seite gestanden wäre, der gesagt hätte, versuch das so positiv zu sehen, versuch nebenher andere Dinge zu lernen, die dir später in deinem weiteren sportlichen Lebensweg zugutekommen können. Und ja, wir hoffen, dass du da auf jeden Fall nicht nur gut durchkommst, sondern dann hoffentlich auch noch sehr, 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 sehr viele Jahre vor dir hast, wo du dann ohne Beschwerden deinem Sport auch nachgehen kannst. Ralf, ich muss los. Wir müssen drehen nämlich noch tatsächlich. Ja. Felix ist heute hier, bevor der Regen hier wieder einsetzt. Wir müssen nämlich noch mal rausgehen tatsächlich auch und hier noch ein paar Sachen aufnehmen. Ich bin sehr gespannt, ob wir da zumindest ein halbstündiges Fenster noch finden.
Ich gehe jetzt nicht mehr so lange raus, weil es über 30 Grad ist. Das ist unangenehm. Blauer Himmel, ja, Wüstenklima, trocken, leichtwindig, heute nur leichtwindig. Aber ich habe ja schon Sport gemacht heute, also von daher.
Ne? Du bist schon safe. Für dich kann der Tag kommen. Ja. Was kommt, kommt noch. Ne? Also ich meine,
ja, weißt du was? Ich habe aber Angst.
Das Gewissen ist beruhigt. Du hast Angst? Wieso hast du Angst?
Vorm Frühstück.
Ach so, ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, das klang echt nicht so gut, muss ich leider sagen. Ja.
Ja, also, ne, ich hau mir jetzt, glaube ich, erstmal mein Travelpack rein und dann schauen wir mal, ob ich das Frühstück attackiere. Das werden wir dann sehen. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Wie gesagt, sagt allen Bescheid. Bestzeit-Podcast-Team bei Wings for Life World Run.
Vielleicht schaffen wir noch ein paar mehr Leute ins Team zu holen.
Mitmacht. Ja, und wir
animieren Schaut Ralf am Samstag an. Ja, Ralf, anschau.
Genau, ich winke immer.
Sportschau.de war es und
Sportschau.de und HR-Fernsehen.
HR-Fernsehen, ja.
Ja. Und also ansonsten, Sportschau.de ist durchgängig das ganze Rennen. Ne?
Sehr gut. Genau, falls Kurzentschlossene in St. George, die zufällig unseren Podcast gerade hören, Bock haben, sich Ralf noch anzuschließen. Ja, Ralf, und wie hieß der Kollege, der noch mit dir am Start sein wird?
Gerald, ja. Also tatsächlich eine der Profifrauen, ja, das vielleicht noch als Abschluss, mit der ich mich gestern unterhalten habe, Laura Zimmermann, ja, die den Ironman in Hamburg gewonnen hat, mit einer 3:05 am Ende. Ja, mit, wie sie sagt, mit einer absoluten Willensleistung, weil die auch zwei Wochen vorher krank war und dann sich ganz strikt an ihren Plan gehalten hat. Ja, und gewartet hat und gewartet hat und gewartet hat und gewartet über Stunden. Leute, überlegt das, ne? Wir reden hier von 8 Stunden plus. Und dann hat sie am Ende alle einkassiert, ja, die noch vor ihr waren, und hat dann das Ding gewonnen. Das war erst ihr zweiter Ironman, vielleicht sogar der erste. Ich glaube, es war der erste, und danach ist sie dann ihren zweiten. Ja, und die ist Bestzeit-Podcast-Hörerin, ja, und hat gesagt, sie sei immer, ja, sehr von der positiven Ausstrahlung. Also wir strahlen noch ein bisschen positiv, ja, auch in Richtung Philipp, ja. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ja, wird. Und dann wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und geht laufen und drückt Philipp die Daumen, dass es jetzt nicht mehr regnet in Regensburg. Das heißt schon so.
Der Name ist heute tatsächlich Programm. Ja, ich schließe mich an. Schönes Wochenende euch. Lauft, wo immer ihr könnt. Und wer in München ist, ja, seid nicht schüchtern. Sagt gerne Hallo. Und dann freue ich mich drauf, den einen oder anderen von euch zu sehen. In diesem Sinne, startet schön in euer Wochenende.